Deutschlandfunk Kultur Interview.
Und ich habe noch ein Thema auf unserer Agenda heute. Das kommt aus Brüssel. Und Brüssel alleine klingt ja immer schon mal erstmal ziemlich weit weg. Und dann noch dazu, wenn es um so eine große Überschrift geht wie die Zukunft der Europäischen Union. Aber diese EU versucht ab heute beides zusammenzubringen. Große Vision und Bürgernähe. Heute ist der Start der sogenannten EU-Zukunftskonferenz und das ist ein ziemlich offener Prozess. Bevor wir drüber sprechen, ein paar Infos dazu von Michael Schneider aus Brüssel.
So sollen Europäerinnen und Europäer über eine neue Online-Plattform eigene Themen setzen können. Außerdem sollen im Herbst auch Menschen aus allen EU-Ländern zu gemeinsamen Workshops in Straßburg und Brüssel eingeladen werden. Die Ergebnisse will die französische Ratspräsidentschaft kommendes Frühjahr vorstellen und daraus politische Strategien entwickeln. Die Veranstaltung allerdings stand bis zuletzt auf der Kippe. EU-Kommission und die Regierungen einiger Mitgliedstaaten stehen der Idee von mehr Bürgerbeteiligung skeptisch gegenüber. Sie wollen verhindern, dass etwa die europäischen Verträge zur Debatte stehen. Erst am Freitag konnten sich die Initiatoren auf einen Kompromiss einigen. Die Wünsche der Bevölkerung sollen zwar berücksichtigt werden, das letzte Wort haben aber weiterhin die EU-Institutionen. Das kritisiert vor allem das Europäische Parlament. Aus der linken Fraktion hieß es, die Konferenz drohe zu einem reinen Debattierclub zu verkommen und damit zu einem Trauerspiel.
Jetzt ist ausgerechnet das letzte Wort hier Trauerspiel. Stefan Kutzmann, dabei wollte ich gerade abfragen, wie groß Ihre Begeisterung für dieses Projekt ist.
Also zunächst mal bin ich ein glühender Europäer. Ja, ich fühle mich als Europäer und ich bin ein ganz großer Fan der Europäischen Union. Und jetzt hat aber natürlich diese Idee schon auch viele Federn gelassen, also gerade, ich sage mal, Impfstoffdesaster und so. Das funktioniert halt alles nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und deswegen finde ich es auch zunächst mal eine sehr gute Idee, den Versuch zu unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger da mehr zu beteiligen. Allein mir fehlt ein wenig der Glaube, dass daraus dann wirklich Substanzielles entstehen wird.
Ich meine, das also, ist ja dieses Beispiel, was Sie gerade genannt haben, Impfstoffbeschaffung, ja, kann ja in zwei Richtungen gehen, dass die Leute sagen, oder eine Mehrheit der Leute, wir wünschen uns eine Europäische Union, die das schnell und gut hinkriegt. Oder aber, dass Menschen eher dazu tendieren zu sagen, ganz schlechte Idee, lass uns doch uns lieber machen wie Großbritannien, Israel, USA, in nationalen Grenzen, das geht viel schneller.
Ja, also wenn man es schon mal hinkriegen würde, sagen wir mal, eine europäische Impfstoffproduktion, ich weiß, dass das mit den Rohstoffen, die müssen ja vielfältig doch noch woanders herkommen, aber erstmal Impfstoff hier genügend und schnell herzustellen und dann auch fair zu verteilen, damit wäre, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Und nicht so, wie das da ja gelaufen ist offenbar, dass man sich aus ja doch wieder nationalen Interessen musste dann der französische Impfstoff bestellt werden zunächst mal, der dann aber, ich glaube, bis heute nicht richtig funktioniert. Und man verheddert sich da oft in dieser europäischen Bürokratie. Ich fürchte nur, dass das möglicherweise der Preis ist, den wir alle zu bezahlen haben, dafür, dass wir dieses unfassbar komplizierte Gebilde Europa haben, das ja einerseits ganz viel gemeinsam machen soll und andererseits ist es ja auch richtig, dass sich die Nationalstaaten ihre Identität bewahren und dass sie sich in gewissen Punkten ihre Souveränität bewahren, dass sie, ich kann das ja nachvollziehen, dass nicht jeder nicht mehr sagen möchte, ich bin Deutscher, sondern alle, also es ist nicht so leicht mit der europäischen Identität. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass, aber es bleibt eben kompliziert und es dauert lang und so ist nun mal, sind solche Aushandlungsprozesse.
Der letzte große Versuch, der liegt ja ungefähr 20 Jahre zurück. Ich habe damals in Brüssel gearbeitet, erst diese Riesen-Euphorie erlebt. Da gab es die EU-Osterweiterung 2004. Dann gab es eben diesen Verfassungsprozess, also den Versuch, die EU nochmal von unten neu aufzustellen. Und dann ja der ganz große Kater, nachdem die Franzosen erst in einem Referendum, dann die Niederländer Nein gesagt haben zu dem Projekt. Damals war ja so ein bisschen die Logik, wir lassen das, das bringt nichts, lass uns lieber klein-klein machen. Dann wurde auch eine Frau in Deutschland Kanzlerin, die das sowieso auch so verinnerlicht hat, ne? Lieber klein-klein, kleine Schritte, keine großen Visionen. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass man es mal wieder probiert, selbst wenn man Gefahr läuft zu scheitern.
Ja, also den Versuch ist es sicherlich wert. Jetzt muss man halt wirklich mal schauen. Ich finde ja auch den französischen Präsidenten mit seiner Energie, die er da hineinsteckt, das finde ich ja auch wirklich toll. Wenn ich dann aber wiederum lese, dass die Ergebnisse dann vorliegen, wenn er auch gerade den EU-Vorsitz übernimmt und dann auch noch in den Wahlkampf für seine Wiederwahl geht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das alles ist auch so ein bisschen so ein Vehikel für Herrn Macron. Aber man soll jeden Versuch unternehmen und ich finde das grundsätzlich gut. Ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden. Nein, nein, darf man nicht. Doch, darf man, aber ich möchte es nicht.
Okay. Apropos Schlitzohr im Amt. So beschreibe ich gerade mal das, was Sie da gerade analysiert haben mit Blick auf Macron und seine Wahlen. Heute, vor 40 Jahren, wurde François Mitterrand französischer Präsident, der große französische Präsident, der ja letztendlich gemeinsam mit Helmut Kohl ganz viel in die Wege geleitet hat, was heute unser Europa ist, ne? Den Binnenmarkt, den Euro und dergleichen mehr. Ich hoffe ja sehr, dass mit dieser Bundestagswahl im Kanzleramt irgendjemand landet, der mal wieder ernsthaft Partner ist für einen solchen engagierten französischen Präsidenten.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Die Deutschen sind ja jetzt in den letzten Jahren immer sehr auf der Bremse gestanden und haben alles abgebügelt, was da an Vorschlägen kam. Ich glaube aber, dass damals die Situation auch eine andere war. Da ging es halt auch noch sehr viel mehr um die Versöhnung, um die Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen heute gar nicht mehr sehen, warum wir diese Europäische Union so dringend brauchen. Nämlich, dass sie in erster Linie ein Friedensinstrument ist, das garantiert, dass wir nie wieder Krieg gegeneinander führen. Das war eben damals noch viel präsenter. Da haben eben noch viel mehr Menschen mit direkter Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg gelebt. Und ich glaube, dass die Krise der Europäischen Union schon auch damit zusammenhängt, dass diese Erinnerung an die Notwendigkeit dieses Friedensprojektes, so fürchte ich, ein bisschen verblasst und dass man das alles so hinnimmt als ganz normal und dass man gar nicht mehr sieht, was bringt uns das eigentlich? Und da, glaube ich, muss was passieren, dass wir wieder stärker spüren, wie gut diese Europäische Union für jeden einzelnen Bürger und für jede einzelne Bürgerin ist.
Jetzt
könnte ich mich gleich bewerben für das Parlament.
Können Sie machen. Heute beginnt sie, die Konferenz der Zukunft der EU. Und Stefan Kuzmani kann übrigens genauso wie wir alle nachgucken auf den Seiten der EU-Kommission oder des EU-Parlaments und sich beteiligen. Dankeschön bis hierhin.